Zahl der Nichtwähler größer als die Zahl der Wähler, und die größte Partei ist die Partei der Nichtwähler. Das interessiert die Parteien gar nicht, die Systemparteien. Versuchen Sie mal, eine Partei aufzubauen, ich beschäftige mich auch damit seit inzwischen über 20 Jahren, die eine wirkliche Alternative anbietet. Das können Sie vergessen. Wir haben aus dem Grunde die Perspektive, die wir als Partei gegründet haben, jetzt in einen politischen Verein umgemünzt, mit dem wir versuchen, Alternativen, diese 7 alternativen Denkmodelle, die wir entwickelt haben, an den Mann zu bringen. Denn als Partei haben Sie keine Chance. Vor allem nach der Veränderung vor 2 Jahren des Parteiengesetzes. Das heißt, naja, danach darf ich nicht fragen, weil sonst wäre ich gemütskrank und irgendwann lande ich in der Psychiatrie. Und ich glaube, wir sollten davon sowieso Abstand nehmen. Ich glaube nicht, dass ein Herakleitos und dass ein Demokrit in der kurzen Zeitspanne ihres perspektivischen Lebens gedacht haben, sondern die haben gesagt, ich möchte meine Gedanken, unabhängig davon, ob ich noch deren Realisierung erlebe, einfach nach außen bringen, weil ich mir das schuldig bin. Und so handle ich. Schauen Sie, am 1. September hätte es mich beinahe erwischt, hat es Gott sei Dank nicht, also falle ich noch eine Weile einigen Leuten auf den Wecker. Aber ich werde es so lange tun, bis irgendwann ich in den schwarzen Einwegcontainer springe. Wann das ist, weiß ich nicht. Aber das darf ja nicht die Richtschnur meines Handelns oder der Frage oder die Antwort auf die Frage, tue ich es oder tue ich es nicht sein. Sondern ich werde so lange arbeiten, da halte ich es mit George Bernard Shaw, übrigens auch eines von meiner Vorbilder, der gesagt hat, wenn ich dereinst mich in die Grube lege, möchte ich, dass kein Funken Energie mehr in mir zurückbleibt. Denn jeder Funken, der zurückbleibt, wenn ich sterbe, ist ein Funken an Energie, den ich nicht genutzt habe. Wie großartig. Und so lebe ich auch.
Ich würde mal gerne ein bisschen zurückbringen zum Entrepreneurial Design und fragen eigentlich an Sie beide. Sie haben ja ein bisschen den Ansatz, sind alle selbstständig bei Ihnen. Herr Faltin hat den Ansatz, alles outsourcen, was nicht Kernkompetenz ist. Sind die komplementär, die Ansätze? Also verstehen Sie sich dabei sehr gut?
Wollen Sie antworten?
Nicht so ganz klar ist.
Es sind im Grunde genommen keine Gegensätze, die sich da auftun. Alles, womit ich meine Partner entlaste, das outsource ich auch. Das halte ich nur für vernünftig. Wenn ein Selbstständiger meint, alles vom Teekessel, mit dem er sich 2 oder 3 Mal am Tag seinen Tee kocht, bis hin zur Frage der Tapezierung seiner verschiedenen Räume, alles selber machen zu müssen, ist Unsinn. Also gebe ich das, was nicht zu meinen eigenen Interessensgebieten oder Fähigkeiten gehört, gebe ich außer Haus. Dazu kommt aber, dass, ich kann es nur an unserem Beispiel festmachen, jeder hat ja unterschiedliche zusätzliche, unabhängig von der Beruflichkeit, die uns verbindet, unterschiedliche Interessen. Bestes Beispiel, ich bin ein technischer Neandertaler. Ja? Aber ich habe 2 Partner in München und hier in Berlin sind auch 2 mindestens, und in Böblingen auch, die interessieren sich sehr für Technik. So, wenn jetzt ein neues System eingeführt werden muss, Computersystem oder neue Computer, irgendetwas technisches, eingeführt werden soll, dann wird darüber demokratisch entschieden. Und jeder, inklusive mir, der ich das Risiko für die AG trage, hat einen Sitz und eine Stimme. Aber in dem Fall enthalte ich mich, weil ich davon keine Ahnung habe. Und so werden Entscheidungen im Team gefällt, die wirklich nach Kompetenz, also hier welche nach Kompetenz, auch demokratisch nach Kompetenz entschieden werden. Und nicht, weil irgendeiner meint, die Klappe aufreißen zu müssen, ich habe auch was zu sagen und immerhin gehört mir der Laden oder wissen Sie, was meine Partner sagen, wenn sie sagen, du weißt was, behalt ihn. Auf Wiedersehen. Wie sollen die sich akzeptiert fühlen? Nein, bestimmte Bereiche, und es muss demokratisch entschieden werden, jeder hat einen Sitz und eine Stimme, aber wer von irgendetwas nichts versteht, hält die Klappe. Enthält sich der Stimme. Das ist für mich eine Teamarbeit. Und zu dieser Teamarbeit gehört, dass ich outsource, was immer wir nicht brauchen können, wofür wir keine Kompetenz haben.
Vielleicht doch als Vorangehen nochmal, Sie sagten vorhin, ja, 35 Stunden ist nicht, man arbeitet viel mehr. Man kann natürlich auch so viel outsourcen und wir haben Beispiele hier, dass man tatsächlich mit sehr viel weniger arbeiten kann oder sogar 2, 3, wir haben einen, der hat 19 Firmen, das schafft man nur, wenn man wirklich sehr vertikal outsourced. Also warum nicht sagen, das Schicksal der Selbstständigen ein bisschen besser konstellieren, indem man vertikaler outsourced, das wäre so meine Position.
Ja. Gut, also das ist vielleicht zur Erklärung. Wir haben auch so ein schönes Sprichwort im Deutschen. Man sollte zwischen Privat und Beruf tunlichst unterscheiden. Ich kann Ihnen nur eines sagen, ich behaupte, dass das kein Mensch kann. Wenn Sie nämlich von der Arbeit nach Hause gehen und Sie hatten ein Problem, was Sie nicht gelöst haben, Sie hatten Ärger mit irgendeinem Mandanten oder Patienten oder Kunden oder was der Teufel was, oder mit Ihrem Vorgesetzten oder mit Ihrem Untergebenen oder mit Ihrem Partner, der Ihnen gegenüber sitzt, Sie nehmen diese Probleme mit nach Hause. Ja? Wenn Sie Ärger mit Ihrer Bank haben, dann begleitet Sie, vor allem wenn es um Kredite geht, ne? Oder nicht bezahlen, nicht gedeckte Konten, Sie nehmen diesen Ärger, den nehmen Sie die ganze, diese Sorge, ja, das nehmen Sie überall mit hin, ob Sie in der Straßenbahn sitzen, ob Sie im Betrieb sind, ob Sie beim Essen sind oder ob Sie schlafen, selbst wenn Sie in Urlaub sind. Was ich damit sagen will, ist, Sie können zwischen privat und beruflich überhaupt nicht unterscheiden. Und das brauchen Sie ja gar nicht. Schauen Sie, ich kann auch nicht sagen, wie viel Zeit ich arbeite. Ist das, was wir jetzt hier machen, ist das Arbeit? Ja? Das heißt mit anderen Worten, ich bin eben bis auf die 3,5 bis 4 Stunden, die ich zum Schlafen brauche, 20 bis 20,5 Stunden tätig. Weil es mir einfach Spaß macht. Ich habe eine AG, mit der das gemacht wird. Ich habe diesen Newsletter, den ich 6-mal im Jahr schreibe. Ich habe alle möglichen Gespräche, ich habe alle möglichen Hobbys und ganz nebenbei esse ich auch mal was und trinke auch mal was und da bin ich mit meinem Sohn oder mit meiner Frau. Das heißt, ich bin einfach tätig. Ich kann nicht zwischen Beruf und Privat unterscheiden. Insofern eine kleine Richtigstellung. Mich interessiert nicht 35 oder 38 Stunden. Und ich kann Ihnen sagen, wenn es brennt, wenn wir wieder mal eine Aktion haben, dann kann es schon sein, dass ich auch mal 70, 80, 90 Stunden nur für meine Unternehmensberatungsgesellschaft in der Woche arbeite. Absolut, das kann durchaus sein.
Ja, ich habe eine Frage. Also ein bisschen so eine Frage so in der Position von einem Advokat aus Jasoli. Und zwar, Sie sprechen immer von diesem humanistischen Bildungsideal, von dem humboldtschen Bildungsideal. Können Sie nicht, wie vereinen Sie das? Entrepreneurship und das humboldtsche Bildungsideal? Weil für mich ist es so wie ich das jetzt bis jetzt wahrgenommen habe, ist das eher so, nach meiner Erfahrung, eher zwei Gegensätze, würde ich jetzt sagen.
Also, inwiefern, Roy?
Also ich, zum Beispiel, wenn ich jetzt mich, wenn Sie von Humboldt sprechen, also ich frage mich, hat er Geld verdient zum Beispiel? Hat er selber ein Businessmodell gehabt oder hat er andere Gelder, mit denen er sein Unternehmen
Das ist genau der Punkt. Schauen Sie, auch wenn das ein bisschen over the border klingt, ich bin ein Utopist. Okay? Warum? Weil Utopie nicht Illusion heißt. Für die meisten bedeutet Utopie etwas, was unmöglich ist. Völliger Unsinn. Ja? Utopoin bedeutet außerhalb dessen, was bisher realisiert ist. Aber was einige durchaus sehen können. Aus Utopien machen Sie Visionen. Aus Visionen können Sie Ziele basteln. Und dann geht es darum, dass Sie die verwirklichen und nach denen streben. Und das ist für mich die Messlatte für selbstständiges und kreatives sein Leben leben. Da ist sekundär, ob Sie viel Geld damit verdienen wollen oder wenig. Denn wenn Sie sagen, ich möchte so schnell wie möglich sehr reich werden, dann versklaven Sie ja schon wieder Ihr eigenes Denkfühlhandeln und unterzwingen es einer Systemik, die unter Umständen gar nicht gewollt ist. Ich habe gesagt, ich möchte sehr viel Geld verdienen, ich möchte mal sehr reich sein, weil ich dann all das mache, und zwar vernünftig mache, was ich bei anderen kritisiere. Und das ist meine Lebensmaxime. Ich habe weit mehr, als ich brauche, also kann ich es jetzt sehr vernünftig einsetzen, um Alternativen zu schaffen, die nach meinem Dafürhalten auch wirklich Sinn und Verstand dahinter haben und nicht einen systemischen Machthunger, wie ich es den Parteien, den Gewerkschaften und den Kirchen vorwerfe. Das sind für mich alles im Grunde genommen korruptive Vereinigungen. Ist das deutlich genug? Ein Alexander von Humboldt hat Mühen, Einsatz noch, ein Alexander von Humboldt hat, mehr als der Willen, hat Mühen auf sich genommen, die nur daraus zu bewältigen waren, dass er eine Vision hatte und gesagt hat, ich will, ich möchte das in der heutigen Zeit zur Verfügung stehende Wissen gesamtheitlich mal erfassen und dann weitergeben. Das ist eine Vision. Mein lieber Herr Kanalarbeiter, wer hat denn heute noch Visionen? Die meisten eigentlich nur die, habe ich meine Gewerkschaftsbeiträge bezahlt, bin ich jetzt mit dabei, muss ich jetzt ausstreiken, hoffentlich bringen die das durch, 37-Stunden-Woche. Ja. Oh je, oh je.
Also für mich hat unternehmerisches Handeln oder selbstständiges Handeln auch sehr viel Selbstbewusstsein zu tun.
Natürlich.
Wir haben vorhin gesagt,
ganz einfach Elternschulen. Ich plädiere, schauen Sie, Sie müssen heute, um einer alten Oma über die Straße zu helfen, müssen Sie Lehre von mindestens 2,5 Jahren machen. Ja? Wenn Sie ganz qualifiziert sind, machen Sie es auch in 2 Jahren. Aber zu einem der allerwichtigsten Dinge in unserem gesamten Leben, nämlich der Aufzucht, Hege und Pflege, pädagogisch wertvollen Aufzucht, Hege und Pflege von kleinen Spatzen, die ja wehrlos sind, die ihnen in ihrer natürlichen Naivität alles glauben, was sie ihnen vorbeten, inklusive Weihnachtsmann, ja, dazu brauchen sie sich nicht qualifizieren. Das ist ja noch schlimmer als die Nichtqualifizierungsverpflichtung, die wir von Politikern haben, wenn sie Minister werden oder Staatssekretär oder noch was Schlimmeres. Verstehen Sie? Wir müssen die Eltern erstmal qualifizieren. Dazu ist aber ein Bewusstsein zu formen, denn die meisten Eltern, denen man sagt, du, wie wär's denn, wenn du eine Elternschule besuchst, was meinst du, ich hab's nötig? Diese Angst zu versagen. Und wir haben es nun mal hauptsächlich mit den, ich habe vorher von fiktiven Ängsten gesprochen, da haben wir es mit Versagens- und Verlustängsten zu tun. Zusätzlich auch noch physisch mit den Schmerzängsten und der daraus entstehenden Unlust, überhaupt etwas zu wagen, aber hauptsächlich im Geistigen mit den Versagensängsten und im Emotionalen mit den Verlustängsten. Deswegen, schauen Sie, wir sind gute Freunde seit 20 Jahren und ich möchte Sie nicht verlieren, weil ja, ich habe mich so an Sie gewöhnt. Ja? Und aus dem Grunde bin ich wahrscheinlich der unehrlichste Mensch Ihnen gegenüber, den Sie sich wünschen können. Ich kann Ihnen nur sagen, ein guter Feind ist 10-mal so viel wert, als ein Freund, der aus Angst, Sie zu verlieren, nicht ehrlich zu Ihnen ist. Verstehen Sie, was ich damit sagen will? Oh, da geht's ja los.
Ja. Also zunächst mal bin ich ganz stark interessiert an Ihrer Karte. Im Gegenzug würde ich Ihnen gerne auch meine Karte geben. Ich habe das alles, ich denke so, ich stehe da an Ihrer Stelle, was Sie so verkörpern. Allerdings fehlt mir dieser Bildungsansatz, den ich nicht unbedingt brauche, weil ich ganz gut Menschen motivieren kann. Und sie sind auch begeistert von meiner Tätigkeit inzwischen aufgrund meiner Lebenserfahrung und Berufserfahrung. Mir fehlt die Connection jetzt möglicherweise zu Ihrem Schenkel. Wenn Sie weil, also.
Ja, klar.
Ja,
kann ich Ihnen, haben Sie das Scheiben da?
Können wir nachher gerne machen.
Schreiben Sie gerne.
Aber ich denke, dass ich einfach selber Multiplikator bin und gerne Multiplikatoren benötige, um was zu bewegen. Ich hätte gerne jeden Morgen, dass ich die Erdachse ein bisschen rumdrehe.
Ja.
Und
aber ein bisschen Spiel,
ich fühle mich auch dazu in der Lage. Aber, ja. Also, vielleicht können wir nachher nach Hause mal.
Ja.
Also, ich kann es noch nicht unterstützen,
ich zu
was Sie sagen. Und, ja.
Gerne. Ja, gib mir mal meine Bildschirmstelle.
Vielleicht gerne ein Bedenken angebracht. Sie sagt, oder Sie, meiner Meinung nach, schwimmt man auf der Welle oben, wenn man outsourced und Eigenständigkeit im Netzwerk durch eigene Beziehungen auch nutzen kann.
Ich glaube, das hat nee, von auf der Welle oben schwimmen habe ich nie was gesagt heute Abend.
Ich denke, das ist mein Bedenken. Ich denke, das hat irgendwo eine natürliche Grenze. Das ist so ein bisschen wie jemanden zu Hause rauszuschmeißen und trotzdem noch ins Bett steigen und fortgefahren. Und viele wollen aber verheiratet sein. Und ich glaube, der Ansatz von 85%, den halte ich für unrealistisch, weil das nur ein bestimmter Teil der Menschen ist, der diesen Jagdinstinkt auch im Berufsleben hat. Viele wollen da nicht frei sein, meiner Erfahrung nach.
Ja, meinen Sie, dass es natürlich ist, dass der Mensch nicht frei sein möchte?
Ich glaube, in einer Aufteilung ja.
Nein. Es widerspricht völlig dem natürlichen, das wird Ihnen jeder Biologe bestätigen. Schauen Sie mal, wir haben sehr viel mit kleinen Kindern zu tun, ohne darauf jetzt weiter einzugehen. Ich bin Diplompsychologe, bin Diplompädagoge und wir bauen in Russland drüben Sozialwaisenhäuser auf und damit haben wir es mit Kindern aller Kategorie mit Sozialwaisen, mit Halbwaisen, mit Kindern, deren Eltern im Knast sind oder was weiß ich, prostituiert und Alkohol und so weiter und so fort. Das heißt, wir beschäftigen uns mit der Problematik, die schon in der neurobiologischen Vorgeburtsphase beginnt. Stichwort pränatale Einflussfaktoren, sehr intensiv. Und arbeiten da zusammen mit dem Professor Hüther. Und ich kann Ihnen nur sagen, bis vor ganz kurzer Zeit galt ich als absoluter Spinner unter meinen Kollegen, wenn ich darauf hingewiesen habe, dass ein ganz entscheidender Teil ihrer emotionalen Prägungen bereits in der pränatalen Phase, also in der vorgeburtlichen Phase stattfindet. Ich bin echt für als Charlatan bezeichnet und für ein bisschen Mischung bezeichnet worden. Natürlich wäre es, dass der Mensch sich wie ein Weinball in alle Richtungen ausbreitet und zwar so weit wächst, bis seine natürliche Wachstumsgrenze erreicht ist. Im Körperlichen ist das relativ einfach. Wir haben eine durchschnittliche Größe in Mitteleuropa von 1,75 und in anderen Ländern mehr, in einigen Gebieten mehr, in anderen Ländern weniger. Aber im Emotionalen, im Geistigen und im Emotionalen sind sie im Grunde genommen nicht satt zu kriegen. Ja? Sie werden nur gesättigt und gebremst durch diese Verängstigung, durch die negativen Infiltrierungen, durch die Bedrohung, wenn sie zu neugierig und zu interessiert mit ihrer Umwelt umgehen. Wenn sie Fragen stellen, die ganz einfach nicht passend sind, die das System stören. Das sind die Bremsen, die wir haben. Was ich damit sagen will, ist, wenn wir den Menschen ermöglichen würden, auf der emotionalen wie auf der rationalen Ebene, sich so groß und stark zu machen, so stark zu werden und zu blühen, wie es eigentlich ihrem natürlichen Verlangen entspräche, dann wäre sicherlich nicht jeder ein Führer, okay? Stichwort Alpha-Huhn, Omega-Huhn und so weiter, aber ein Selbstständiger, der sein eigenes Leben selbstständig gestaltet, könnte mit Sicherheit 85 bis sogar mehr Prozent werden. Da bin ich überzeugt.
In welchem Zeitraum ist das
schon? Na, zunehmend.
Zunehmend. Die Beschränkung wirkt dann auch nach. Und ist ja passiert. So, also 5 Jahre, was denken Sie?
Gut, ich meine, wenn man die Psychologie endlich als eine ganz wichtige Wissenschaft anerkennte, dann hätten wir nicht verängstigte Menschen, die dann selbst vor Lug und Betrug nicht zurückschrecken, um ihre Angst nicht nach außen offen treten zu lassen oder erkannt zu sehen, sondern die ganz offen auch mit Konflikten umgehen können. Und wir haben Angst vor Konflikten, weil es immer eine Fragestellung unserer Person oder Persönlichkeit ist. Warum denn eigentlich? Verstehen Sie, was ich meine? So, und diese Beschränkungen, die sind exogen, die sind nicht endogen. Die widersprechen der Natürlichkeit, mit der wir eigentlich bereit wären, unser Leben zu gestalten. So, da bin ich überzeugt.
Eigentlich zur Zeit überschritten, ganz kurz. 1, 2, 3.
Ich habe zu viel geredet.
Ja, mir geht es nochmal um eine ganz praktische Sache. Unsere gemeinsame Vision ist mehr Selbstständigkeit, mehr unternehmerisches Engagement in der Gesellschaft. Jetzt haben Sie sehr erfrischend dargestellt, wo das hapert, welche Faktoren dagegen sprechen, ne? Kritik liegt an bestimmten Dingen. Wo läuft es aber gut? Wo kann man ansetzen? Wie geht es weiter?
Wie läuft es jetzt schon gut?
Ja. Genau. Wo kann man selbst, wenn man dieses Engagement verspürt, weitermachen?
Und wollen Sie mich die Frage sagen? Ich wüsste nicht, was ich damit sagen.
Also, schauen
Sie,
macht
Sinn. Na Moment, wenn Sie fragen nach Alternativen, das ist wieder was anderes.
Ja, genau.
Also, ja, Sie haben gefragt, wo es gut läuft. Es gibt in meinen Augen keinen Bereich, der so läuft, dass ich sagen kann, so liefe es eigentlich nahe optimal. Das tut es nicht, aber Alternativen gibt es.
Wie wollen Sie die Leute motivieren?
Indem ich Ihnen Alternativen aufzeige, und die gibt es tatsächlich. Im Bildungssystem, die gibt es im körperlichen, im geistigen, im seelischen, die gibt es. Und die können Sie auch gerne www.d-perspektive.de, da finden Sie eine ganze Menge.
D-Perspektive.
Ja, www.dora-d-perspektive.de. Mhm. Und genauso können Sie auf ein Dutzend anderer Organisationen, die bereits existieren, die wir begründet haben, abstellen. Aber es gibt viele, viele Organisationen, die ich nur empfehlen kann, die nicht von uns kommen. Also nicht, beileibe nicht so, dass wir die Einzigen sind, die jetzt den richtigen Weg. Also Quatsch. Es gibt viele gute Ansätze, mit denen versuchen wir zu arbeiten. Sobald wir sie kennenlernen, arbeiten wir mit ihnen zusammen. Na, denn los.
Kurz.
Ja, da gibt es viel.
Erst.
Yes.
Ja. Okay. Also ich würde nochmal sagen, also ich bin der Meinung, es geht vom Individuum aus. Also weil das eben auch gerade die Frage, ja, wie kann man, also meine Ansicht, meine persönliche ist die, dass es eigentlich vom Individuum getragen wird. Also wie man sich entwickelt und dass man da ansetzen muss. Also, und dann verändert sich das System automatisch. Entweder es bricht zusammen, wenn die Individuen es nicht mehr tragen, oder aber es werden neue Systeme geformt, von denen, also ich steige aus und gucke, wo kann ich was Neues machen.
Ich bin
also, es ist halt so, auch in Familien, also ich habe drei Geschwister und wir sind alle grundsätzlich verschieden. Also sowas wie mich gibt es da nicht nochmal. Obwohl wir die gleiche Beeinflussung letzten Endes da hatten oder den gleichen Sumpf, in dem wir groß geworden sind. Und deswegen ist also mein Ansatz immer der, beim Individuum anzufangen und dann ist man auch entsprechend so schnell, wie man bereit ist oder vorankommen möchte. Und
okay.
Das nicht wieder von außen abhängig machen. Also man bewegt sich dann schnell wieder in diese Abhängigkeit, wenn man...
Ich gebe Ihnen vollkommen recht, der scheinbare Widerspruch ist mit einem Satz aufgelöst. Wenn wir als Hauptziel der Pädagogik im Auge haben, dem Menschen zu helfen, seine Individualität entweder wiederzufinden oder immer weiter zu entwickeln, dann ist das der wichtigste Ansatz, um einen kreativen Partner an der Seite zu haben. Gebe ich Ihnen vollkommen recht. Das sollte der zentrale Inhalt aller Pädagogik sein, die Individualität des Einzelnen Menschen zu stärken. Gebe ich Ihnen recht.
Setzen Sie fort in der Pause.
Nochmal? Ja, natürlich. Das ist in der Verantwortung der Pädagogik schlechthin. Ja, gebe ich Ihnen recht.
Letzter Beitrag.
Ich habe nicht von Hoffnungslosigkeit gesprochen. Nein, 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 nein.
Ich will die Perspektive rausgeben. Also einige hatten ja schon Ansätze gemacht. Also wir haben Politiker, die natürlich, wie Sie ja völlig richtig gesagt haben, kein Interesse daran haben können, das vorherrschende System zu ändern. Wir haben etwa 60 oder 65% Transferempfänger, die in irgendeiner Form Leistungen vom Staat beziehen momentan, die aber auch Wähler, ich glaube es sind sogar 75%, die aber auch Wähler sind. Es gibt diese Umfrage in Trans 1 übrigens auch in einer anderen Ausgabe, wo Leute gefragt wurden in Ost- und Westdeutschland, wollt ihr lieber Freiheit oder Sicherheit? Und die Ausgänge dieser Umfrage waren etwas unterschiedlich in Ost und West, aber im Wesentlichen zusammengefasst 60% hatten für Sicherheit plädiert. Wir haben also eine Majorität von.
Das ist nicht verwunderlich, ja?
Ja, gut, okay, also wo alles liegt, ist ja wurscht, sind eingeschüchtert, gehemmt, falsch erzogen, aber sie sind nun mal da. Ne? Und wir haben 65%, die so sind. Und wir haben Politiker, die sich sehr darüber freuen, dass sie so sind, denn damit gewinnen sie ihre Wahlen. So. Und bevor ich jetzt ganz ohne Perspektive hier rausgehe, denn ich würde es ja ganz gerne noch in meiner Lebenszeit erleben, wie ist der praktische, einfache, pragmatische Ansatz, um dieses System in irgendeiner Form aufzubrechen? Also ich bin auch Utopist und auch Visionist, aber ich würde natürlich schon ganz gern auch pragmatisch interessiert.
Wir hatten ja gestern die Freude, den Unterschied zwischen Pragma und Praxis zu begreifen. Ich will Ihnen das an einem hoffentlich mutmachenden Beispiel erklären. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen hier an der Havel und es tuckert ein Boot, die Havel, flussaufwärts, beladen mit Steinen. Okay? Was treibt dieses Boot flussaufwärts? Der Pragmatiker sagt, der Johnson 80 PS Motor. Ja? Der Praktiker sagt, die Idee, die in den Steinen liegt. Verstehen Sie, was ich damit sagen will? Sie sagen, ich würde das und das gerne erleben. Wenn ich Sie frage, welches Ihrer Ziele würden Sie aufgeben, wenn Sie wüssten, definitiv wüssten, Sie werden seine Verwirklichung nicht mehr erleben. Wenn Sie dann sagen, keine, dann sind Sie genau der Partner, den ich suche. Denn mir ist wurscht, ob ich meine Ziele noch erreiche. Ich werde alles dafür tun, dass ich sie erreiche, weil ich neugierig bin wie Schnitzel. Aber das ist nicht die Grundmotivation für mich, etwas, woran ich glaube, zu tun und zu verwirklichen. Und da setze ich mich mit aller Kraft dafür ein. Mehr kann ich Ihnen gar nicht sagen.
Ich meine nicht die Motivation, sondern ich meine den pragmatischen Ansatz, eine Idee, wie es gehen kann.
Na, die Motivation bestimmt ja dann auch meine Suche nach Praxis und Praktikabilität und Umsetzbarkeit der Ideen und dem ständigen Gebären von neuen Ideen. Fragen Sie mal meine Partner.
Gut, also wir müssen das aushalten, dass es nicht immer nur so Lösungen gibt, dass wir...
Aber den Stein der Weisen, sagen Sie mir nicht böse. Vielleicht weiß der Professor Wald Faltin, wo der liegt, ich weiß es nicht.
Das war ein gutes Stichwort für die Pause. Wir haben jetzt...